Guten Morgen miteinander. Ich möchte heute mal mit einer etwas ungewöhnlichen Frage beginnen. Wir leben ja hier in Schwetzingen in einer Gegend, wo es relativ viel Verkehr gibt. Es ist immer wieder Politikum, so Schlossplatz und Umleitung und so. Und wenn man sich mal so die Autos anschaut, die hier herumfahren, fällt einem ja irgendwie auf, dass oft auch etwas teurere Autos dabei sind und auch viele Neuwagen. Als wir so 2005 hierher gezogen sind, da ist uns das so richtig ins Auge gesprungen. Ich weiß nicht, ob es einem auch so auffällt, wenn man die ganze Zeit schon hier lebt, aber uns ist das so richtig aufgefallen. Jetzt kommt meine Frage dazu. Ist euch auch schon mal aufgefallen, dass Neuwagen oft besonders liebevoll gepflegt werden? So, ich weiß nicht, ob ihr selber schon mal einen Neuwagen gehabt habt. Ich glaube, wir hatten mal einen. So, das sah nicht so aus, keine Angst. Aber den haben wir auch am Anfang recht liebevoll gepflegt. So am Anfang strahlt das fabrikneue Auto noch mit tadellosem Lack und jeder kleine Fleck fällt sofort auf. Und manche Leute verbringen dann viel Zeit und viel Hingabe darauf, dieses schicke Äußere möglichst lange zu erhalten. Im Laufe der Zeit bekommt das Ganze dann doch Kratzer. Und an einigen Stellen ist dann im wahrsten Sinne des Wortes der Lack ab. Und irgendwann lässt das Pflegebedürfnis ein bisschen nach. Und der Neuwagen verwandelt sich schließlich hoffentlich in einen sympathischen Gebrauchtwagen, den man nicht mehr jede Woche durch die Waschanlage fährt. Nur dann, wenn es absolut nötig ist. Also ich weiß nicht, ob er mit euren Autos besser umgeht als ich, aber das sind halt so meine persönlichen Erfahrungen. So, jetzt versuchen wir mal den gedanklichen Salto Mortale und übertragen diese Beobachtung mal auf unseren Glauben und auf unser Leben als Christen. Was ist da besonders strahlend und neu? Was glänzt? Gibt's das auch in unserem Glauben, dass wir Polierwatte und Glanzwachs zur Hand nehmen und in liebevoller Kleinarbeit jeden Fleck, jede matte Stelle wieder auf Hochglanz bringen? Oder haben wir uns schon damit abgefunden, dass unser Glaube eher so wie ein sympathischer Gebrauchtwagen ist, wo es nicht auf die Optik ankommt? Oder ist vielleicht schon der Lack ab? Gibt's schon Dellen, Kratzer? Oder gar die ein oder andere Rostbeule. Und dabei geht es mir jetzt wirklich nicht nur um den äußeren Schein, sondern um echte Strahlkraft. Und das ist jetzt die Frage, was sehen Menschen eigentlich, wenn sie sich uns Christen anschauen? Also zu Recht wird ja das Christentum kritisiert, wo es krampfhaft versucht, den äußeren Schein zu wahren, während sich in der Realität weitaus größere und schlimmere Schäden zeigen. Schlimmere Sachen als Rostbeulen. Nein, ich meine jetzt wirklich eine Strahlkraft, also was mit Substanz, wo man wirklich sieht, da steckt was dahinter. Eine Überzeugungskraft, die authentisch ist. Ja? Wie Nietzsche gesagt hat, die Christen müssten mir ein bisschen erlöster aussehen. Dann würde ich vielleicht auch an einen Erlöser glauben. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wo wir diese Herrlichkeit Gottes in unserem Leben spürbar und sichtbar. Soweit mal zur Einleitung. Ich möchte euch einladen, dass wir uns auf diesem Hintergrund mal auf eine Geschichte aus der Frühzeit des Volkes Israel einlassen. Diese Geschichte ist etwas seltsam, sage ich gleich vorweg, aber sie ist gar nicht so unwichtig, weil sie spielt in unserer Beziehung zu Jesus Christus dann doch eine wichtige Rolle. Sie steht im zweiten Buch Mose. Und sie handelt von einem ganz besonderen Moment, nämlich als Gott mit dem Volk Israel auf diesem Berg Sinai den Bund schließt. Mose, der Anführer Israels, er verbringt dort viele Tage allein in der Gegenwart Gottes auf einem Berg. Er bekommt dort die berühmten 10 Gebote diktiert auf 2 Steintafeln, ritzt er die ein. Und genau hier beginnt jetzt unser Text. 2. Mose 34 ab Vers 29. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte, auf dem Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Was um alles in der Welt ist da passiert? Also das mit den 10 Geboten, das kennen wir ja, ne? So, aber was ist das hier? Bevor wir da tiefer einsteigen, mal eine zweite Frage zum Nachdenken. Sind wir schon einmal Christen begegnet oder seid ihr schon mal Christen begegnet, die durch ihren Glauben eine besondere Ausstrahlung hatten? Etwas, was irgendwie sichtbar wurde? Also eine Ausstrahlung, die über das normale Maß irgendwie hinausgeht. Ist euch das schon mal passiert? Einige nicken und sagen, ja, kennen wir. Also mir fällt das besonders bei 2 verschiedenen Gruppen auf. Entweder ganz oft bei älteren Menschen, die schon sehr lange im Glauben stehen und ihr ganzes Leben wurde davon geprägt. Die haben was. Das ist faszinierend. Also ich merke das immer wieder, wenn ich mal mit älteren Leuten spreche, besuche und so. Da ist was, was über das normale Maß hinausgeht. Oder auch bei Menschen, die durch den Glauben eine einschneidende positive Veränderung in ihrem Leben erfahren haben. Also zum Beispiel, wenn man ganz neu zum Glauben an Jesus Christus findet, dann hat dieser Glaube oft eine besondere Eigenschaft. Ich würde fast sagen, der glänzt. Vielleicht so ähnlich wie bei frisch Verliebten, ja, die so 2 Meter über dem Boden schweben und so, da glänzt auch was. Oder wenn ein Mensch eine tiefe Erlösungserfahrung macht, also wenn eine schwere Last von ihm abfällt, dann strahlt er oft über beide Ohren. Ja, eine besondere Ausstrahlung, eine schöne Ausstrahlung und das begeistert mich, wenn ich das sehe. Das inspiriert mich ja selber auch, ja. Und es zeigt mir, welche Kraft der Glaube an Jesus hat. Gott kann uns wirklich tief berühren und er kann uns wirklich verändern und andere können das sehen. Wie viel beeindruckender ist es, wenn man diese Veränderung selber erfährt, wenn man selber der oder diejenige ist, wo das passiert. Wenn wir Gott wirklich begegnen, dann macht das etwas mit uns. Wir werden verändert. Wir können uns dagegen fast gar nicht wehren. Es geschieht einfach. Es passiert was mit uns. Und offensichtlich ist genau das auch mit dem Mose passiert, als er auf diesem Berg Sinai in der unmittelbaren Gegenwart Gottes ausharrte. Diese Gegenwart Gottes verändert Mose auf eine unbeschreibliche Weise. Man sieht es ihm von Ferne an. Er kommt da runtergelaufen, denkt sich nichts dabei und alle anderen sind erstmal ganz entsetzt. Was ist mit dem passiert? Das ist ja, sind erstmal ganz irritiert, drehen sich erstmal rum und trauen sich gar nicht mit ihm zu reden, bis er sie dann ruft. Sie können mit dieser neuen Art der Gotteserfahrung nicht umgehen. Das ist interessant. Mir fallen 2 kleine Dinge noch auf. Erstens, der Mose verhüllt sein Gesicht. Aus erstmal unerfindlichen Gründen. Also in diesem Text hier im 2. Mose, da steht gar nicht, warum er das machte. Ja? Man merkt nur, okay, die Leute haben irgendwie Stress, wenn sie das sehen, ja. Und Mose macht eine Decke drauf. Da denkt man zuerst, naja, gut, vielleicht will er sie vor dieser Erfahrung so ein bisschen beschützen oder nimmt Rücksicht, möchte sie nicht so irritieren, er möchte sie vor diesem Glanz schützen. Das Zweite, was auffällt, immer wenn Mose in Gottes Gegenwart ist, dann legt er diese Decke ab, setzt sich Gott ganz aus und offensichtlich lädt der Akku dann wieder auf, ne? Also offensichtlich ist dann dieser Glanz erneuert. Wahrscheinlich hätte diese Geschichte für uns gar keine allzu große Bedeutung, wenn sie nicht im Neuen Testament nochmal aufgegriffen worden wäre. Und zwar ist es Paulus, der im 2. Korintherbrief mit einer ganz anderen Interpretation überrascht. Das ist genau die Stelle, wo der Werner eben vorgelesen hat, direkt ein Kapitel vorher. Und da sagt Paulus nämlich, dass Mose sein Gesicht verhüllte, weil er nicht wollte, dass die Menschen sehen, wie der Glanz langsam weniger wird. Ja? Also die Leute sollten sehen, wie sein Gesicht glänzt, aber die Leute sollten nicht sehen, wie der Glanz abnimmt. Mose wollte die Leute gar nicht vor der besonderen Ausstrahlung beschützen. Er wollte, dass sie ihn nur dann sehen, wenn alles frisch und strahlend hell ist. Dann sprach er zum Volk. Anschließend Vorhang zu. Ja, nun wäre Paulus nicht Paulus, wenn er dazu nicht noch ein bisschen mehr gesagt hätte. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, dieses ganze Kapitel 2. Korinther 3 anzuschauen. Ich empfehle es euch sehr mal zu Hause gründlich zu lesen. Es ist total spannend, was da alles steht über Gottes Herrlichkeit und wie sich das in unserem Leben auch zeigt. Ich möchte jetzt mal nur einen entscheidenden Punkt aufgreifen. Paulus vergleicht nämlich an dieser Stelle sehr grundsätzlich diesen alten Bund Gottes, so Sinai und Gesetze und so, vergleicht er mit dem neuen Bund mit Jesus Christus. Im alten Bund war Mose sozusagen der Puffer zwischen Gott und dem Volk. Er war der Vermittler, ja, und er war der Einzige, der tatsächlich in dieser unmittelbaren Gegenwart Gottes auch sein durfte. Niemand anders durfte das. Er hatte die 10 Gebote empfangen, er gab das Gesetz Gottes weiter an das Volk. Und das Volk hatte in diesem Sinne eben keinen unverhüllten Zugang zu Gott. Es konnte nur eine Art Abglanz von Gottes Herrlichkeit sehen, so wie eine Reflexion. Ja, die Gottes Gegenwart war nicht direkt zugänglich. Und das hat sich ja dann sogar ausgedrückt bis hinein in die Architektur, also in dieser Stiftshütte, diesem Zelt, was so ein Tempelersatz war am Anfang, ja, und dann später auch im Tempel in Jerusalem, war das Heiligtum verhüllt durch einen mächtigen Vorhang, wo niemand einfach so rein durfte. Und in Jesus Christus ist diese Trennung grundsätzlich aufgehoben, sie ist überwunden. Ja, durch ihn hat jeder Mensch direkten Zugang zu Gott selbst. Und das ist in der Bibel zum Beispiel so erzählt, in den Berichten von der Kreuzigung. In dem Moment, als Jesus am Kreuz stirbt, heißt es, der Vorhang im Tempel reißt entzwei von oben nach unten und das Heilige wird sichtbar, wird zugänglich. Paulus schreibt hier, in Christus wird die Decke weggetan, die über unseren Augen liegt. In Christus haben wir einen ungefilterten, einen unverhüllten Zugang zum Vater. Ich zeige euch nochmal diesen letzten Vers, 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ja. Bernhard hat vorhin gesagt, die Herrlichkeit ist noch strahlender, noch heller als die Sonne. Wir bekommen Anteil an dieser Herrlichkeit. Man könnte noch ganz viel dazu sagen, aber das ist so der Punkt, um den es mir heute geht. Gott ohne Filter zu sehen, das verändert unsere ganze Ausstrahlung. Wir werden verwandelt in sein Bild, wie Luther übersetzt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Thema ist, was uns, ich sag mal so, in diesem Moment unseres Lebens besonders hilfreich vorkommt. Vielleicht klingt das jetzt viel zu abgehoben, viel zu spirituell, irgendwie, ja, theologisches Sonderwissen oder so. Vielen fällt es leichter, wenn der Glaube sich mit praktischen Fragen in unserem Leben beschäftigt. Also wie kann ich gut Beziehungen leben? Wie gehe ich mit Problemen um? Wie kann ich in dieser verrückten Welt, wie kann ich da Frieden finden? Wie kann ich einen heilsamen Lebensstil einüben? Sowas in der Richtung. Und natürlich sind diese Fragen auch sehr wichtig. Wir sollten darauf auch als Christen immer eine gute Antwort haben. Ganz klar. Aber alle diese Fragen kann ich letztlich auch beantworten, wenn ich kein Christ bin. Ich brauche dafür nicht an Gott zu glauben, um diese Fragen zu beantworten. Es gibt auf fast allen Ebenen auch gute Antworten aus der nichtchristlichen Lebensberatung. Ja, also wie gehe ich mit Problemen um? Wie kann ich gute Beziehungen leben? Wie kann ich in dieser Welt Frieden finden? Wie kann ich einen heilsamen Lebensstil leben? Da brauchst du nur irgendwie eine Illustrierte kaufen und dann gibt's da 3 Anleitungen dafür. Mehr oder weniger gute. Naja, aber hier geht's um eine viel tiefere Ebene. Hier geht's um was ganz Grundlegendes. Es geht um das, was unser Leben sozusagen von Grund auf ausmacht, was uns so sehr erfüllt, dass es alles andere durchdringt. Man könnte auch sagen, es geht um den eigentlichen Sinn unseres Lebens. Und dieser eigentliche Sinn, der erschließt sich nur dort, wo wir in einer tiefen Verbindung zur Quelle allen Lebens sind, wo wir in der Gottesgegenwart sind. Die ganze Story der Bibel beginnt mit dem Drama, dass der Mensch diesen unmittelbaren Zugang verliert. Die Story hat ihren Höhepunkt dort, wo Gott diesen Zugang in Christus wiederherstellt. Alles, was wir als Christen in unserem Leben tun, beruht auf dieser Grundlage, dass wir durch Gott in Christus versöhnt sind. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, sagt Paulus hier. Sie ist das Werk seines Geistes. Das ist die Grundlage für alles. Und ich glaube, dass sich an diesem Punkt etwas grundsätzlich entscheidet. Und zwar ist das die ganz einfache Frage, ob ich den Glauben lieber als Lebenshilfe verstehe oder ob ich mich wirklich sehne nach Gott. Ob ich wirklich diese Herrlichkeit in meinem Leben sehen möchte. Um mal zu unserem Text zurückzugehen. Mose hatte auf dem Berg Sinai die 10 Gebote empfangen. 10 Gebote sind großartige Lebensregeln. Wer sich an diese Gebote hält, führt ein gutes, ein heilsames Leben. Eine super Sache. Und das Problem ist, für viele Menschen ist der Glaube nur das. Nur Lebensregeln und gute Gebote. Aber was sie nicht erleben, ist die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und diesen Menschen ist es höchst suspekt, wenn auf einmal jemand vor ihnen steht mit einem leuchtenden Angesicht. Wenn Glaube für dich nur Gebote und Lebensregeln sind, dann kommst du mit diesem leuchtenden Angesicht, das bringt dich aus dem Konzept. Dann hält man lieber einen respektvollen Sicherheitsabstand, das ist zu abgefahren, das ist zu unheimlich, das ist zu persönlich. Und genau hier setzt Paulus an und sagt, wenn du dieses Leuchten lieber zudecken willst, hast du das Eigentliche verpasst. Sicher, die Steintafeln mit den 10 Geboten sind super gut, sind toll, auch das gehört zur Herrlichkeit Gottes. Aber im Vergleich zur wirklichen Gegenwart Gottes ist das gar nichts. Und das ist der Punkt, an den wir jetzt heute hinwollen. Wie finden wir einen Zugang zu dieser Gegenwart, in der wir Gott selber ausgesetzt sind, sodass wir innerlich, dass wir grundlegend verändert werden? Beim Christsein geht es nicht darum, dass du von ferne über Gottes Herrlichkeit staunst, sondern es geht darum, dass du selber anfängst zu strahlen, dass andere Menschen in deinem Leben Gott erkennen können. Das können wir nicht erreichen, indem wir irgendwelche Tricks einsetzen. Das geht einfach nicht nach Lehrbuch. Ja? Liebe kannst du nicht lernen, indem du ein Buch über Liebe liest. Und das ist das große Drama der Gesetzlichkeit. Wenn Christen meinen, man könne diese Herrlichkeit quasi herstellen, indem man sich nur an die richtigen Regeln hält. Gewisse Regeln sind super hilfreich. Ich will das ausdrücklich nochmal betonen. Regeln helfen wirklich viel. Und sind gut gemeint, aber sie bringen dich nicht wirklich zum Leuchten. Sie bringen dich nicht zum Leuchten. Es geht darum, Gott zu begegnen ohne Filter, ohne diesen Steintafelfilter, ohne Priester, der als leuchtende Figur zwischen dem Volk und Gott dazwischen steht und mal Vorhang auf, mal Vorhang zumacht. Und das ist die entscheidende Botschaft des Neuen Testamentes. Der Vorhang ist ein für alle Mal offen. Die Decke ist weg. In Jesus Christus hast du vollen Zugang zu Gott selbst. Lass dich doch darauf ein. Mit Haut und Haar, lass dich doch darauf ein. Lass dich verwandeln in sein Ebenbild. So, zum Schluss mal 2 kurze Impulse zum Mitnehmen. Wie kann es praktisch aussehen, sich Gott so zu öffnen, sich ihm derart ungefiltert auszusetzen? Es gibt sicher viele Wege, sage ich gleich dazu. Ich sage mal nur so 2 Wege, die ich für mich persönlich auch versuche, ein bisschen umzusetzen. Nicht immer so, wie ich es gleich sage, aber das ist so die Richtung, die für mich funktioniert. Der erste Impuls, verbring bewusst Zeit mit Gott. Glaube im Alltag ist unheimlich wichtig. Aber Glaube braucht auch das Abgeschiedensein vom Alltag. Glaube braucht die besondere Zeit mit Gott, das Sonntägliche. Als Mose auf dem Berg war bei Gott, er verbrachte dort, sagt die Bibel, 40 Tage und Nächte im Fasten. So, ne? Mit dem 40, dieser Zahl 40 hat so eine besondere Bewandtnis in der Bibel. Diese Zahl taucht immer dann auf, wenn im Leben eines Menschen eine tiefe Wandlung passiert. Ja, dann taucht diese Zahl auf. Eine entscheidende Lebensveränderung. Und das geht in 40 Minuten genauso wie in 40 Tagen. Und jetzt sage ich mal, reserviere dir doch mal in der kommenden Woche mal 40 Minuten, um bewusst Zeit mit Gott zu verbringen. Der Mönch Thomas Keating lehrt zum Beispiel das Gebet der Sammlung, wo man vor Gott in der Stille ausharrt. Und seine Empfehlung war, mach das zweimal am Tag für 20 Minuten. Hast du 40 Minuten? Zweimal am Tag, 20 Minuten morgens, 20 Minuten abends, in der Stille vor Gott ausharren. Hört sich vielleicht total simpel an, aber probiert das doch mal aus. Eine Woche lang täglich 40 Minuten Zeit in der Stille vor Gott verbringen und es wird euch verändern, sage ich euch. Vielleicht ist das auch nicht dein Stil, das ist auch okay. Und demnächst beginnt ja die Fastenzeit vor Ostern, dauert ebenfalls 40 Tage. Und statt willkürlich jetzt auf irgendwas zu verzichten, such dir doch mal die eine Sache, die zu dir passt, die dir hilft, stärker in die Gegenwart Gottes reinzukommen. Und nimm dir jeden Tag ein bisschen Zeit genau für diese eine Sache. Der zweite Impuls, wenn das mit den guten Vorsätzen und der täglichen Zeitplanung, also wenn das nichts für uns ist, das kann ja auch sein, habe ich noch einen zweiten Impuls. Ich nenne das mal die Katzenwäsche. Jetzt sind wir zurück beim Auto. Wenn ich mein Auto überhaupt mal durch die Waschanlage fahre, falls das mal vorkommt, gebe ich kein Geld mehr für Luxuswäsche aus, die Zeit ist vorbei. Ich sage einfach einmal Katzenwäsche. Ja? Schnell zwischendrin, nur fürs Nötigste. Wenn du in der nächsten Woche mal wieder ein besonders draußen in Schwetzingen irgendwo, du fährt ein Auto vorbei, das besonders dreckig ist und das fällt dir auf. Oder ein Auto, was ganz neu ist, ganz strahlend hell, das fällt dir auf. Dann halt doch mal kurz inne. Und wenn du kannst, mach kurz die Augen zu und atme mal tief ein und tief aus und mach dir klar, Gott ist doch jetzt hier. Jetzt in diesem Moment ist die Gottesgegenwart da, ist nicht weit weg. Gott ist jetzt hier. Du hast vollen Zugang zur Gegenwart Gottes in diesem einen Moment. Du darfst kommen, so wie du bist, im Hochglanz oder total schmutzig, vollkommen egal. Und dann sprich das kurze Gebet, das Katzenwäschegebet. Ne? Gott, bitte nimm die Decke von meinen Augen. Gott, bitte nimm die Decke von meinen Augen. Hilf mir, dich zu sehen. Gib mir die Augen, dich zu sehen. Amen.